Und ich bin richtig froh, in so einer Gemeinde zu sein, in so einer lebendigen Gemeinde, in der das möglich ist. Und trotzdem bin ich froh, dass Weihnachten vorbei ist, denn es war für einige von euch und auch für mich sehr anstrengend. So, wie das in einigen Jahren so ist, folgt auch dieses Mal auf Weihnachten relativ schnell das neue Jahr. Und heute soll es um das gehen, was im neuen Jahr kommt. Beziehungsweise um diesen Brauch, sich Vorsätze für das neue Jahr zu machen. Und es gibt noch einen weiteren Brauch, den wir in dieser Gemeinde haben, nämlich, dass wir im letzten Gottesdienst des Jahres Zeit haben für Zeugnisse. Also Zeit dafür haben, dass ihr davon erzählt, wo ihr in diesem Jahr Gott erlebt habt, wo Jesus euch begegnet ist, wo ihr Menschen erlebt habt, die euch gedient haben. Und ich sage euch das jetzt schon mal, dann könnt ihr darüber nachdenken, ob ihr gleich was teilen wollt. Und wenn euch langweilig wird bei der Predigt, habt ihr vielleicht gleich etwas Spannenderes zu erzählen. Ich kann Silvester nicht leiden. Das hat keinen groß geistlichen Grund, sondern einen ganz pragmatischen. Kannst du einmal die nächste Folie bitte machen, Brandon? Wir haben auch unseren Klicker noch nicht wiedergefunden. Nämlich diesen, meinen Hund. Die gerät bei Böllern und Raketen so in Panik, dass sie im ganzen Leib zittert. Deswegen kann ich mit Silvester nichts anfangen. Aber auch mit diesem Brauch, sich Vorsätze zu machen, hatte ich nie besonders viel am Hut. Und wem das ähnlich geht, den kann ich beruhigen, denn es wird heute in erster Linie nicht einfach nur um Vorsätze für ein neues Jahr gehen, sondern um drei Befehle oder Ratschläge, Ermahnungen, die Paulus der Gemeinde erteilt. Und von diesen schreibt Paulus im Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 18. Sehr gut. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken seiner guten Absicht. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid. Unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Die drei Anweisungen, die Paulus erteilt in diesen sieben Versen, die sind jeweils mit einem Imperativ gekennzeichnet. Und um diesen ersten Imperativ geht es in den ersten beiden Versen, in Versen 12 und 13. Könntest du eine Folie weiter? Super. Zunächst lobt Paulus seine Gemeinde in Philippi, seine Vorzeigegemeinde. Jederzeit sind sie gehorsam gewesen. Das heißt, jederzeit haben sie sich so verhalten, wie es das Evangelium nahelegt, wie Gott es von ihnen möchte. Sie haben Gott und Menschen geliebt. Und jetzt, so übersetzt die Elberfelder Bibel, bewirkt euer Heil. Luther übersetzt an der Stelle, schaffet euch Seligkeit. Dieses Heil, diese Seligkeit oder auch Erlösung, Rettung im Griechischen Soteria, das heißt, dass wir in Gottes Augen angenommen sind, dass wir in Gottes Augen ohne Fehler sind, dass wir in seiner Gegenwart sein dürfen. Bewirkt euer Heil. An dieser Stelle ein Beispiel, wie wir das in einen Neujahresvorsatz verwandeln könnten. Bitte einmal die nächste Folie mit Ton.
Deine Fehler? Frage ich ungläubig. jemanden so freudig und wagemutig von einem Unterfangen sprechen hören, dessen wahrhaft biblische Ausmaße für den einfachen Beobachter nicht mal annähernd begreifbar sind.
Ich habe nur einen Punkt auf der Liste, sagt Gastino.
Oh, sag ich. So gehen die Einschätzungen auseinander. Was steht auf deiner Liste?
Das ist doch klar, sagt das Känguru. Mir fehlt es an Selbstvertrauen. Nur mangelndes Selbstvertrauen kann erklären, wie jemand mit meinen Fähigkeiten, meiner Bildung, meinem Witz, meiner Kreativität, meiner Intelligenz und nicht zuletzt mit meinem guten Aussehen auf den törichten Gedanken verfallen kann, nicht perfekt zu sein. Ich brauche mehr Selbstvertrauen.
Ich glaube, du bist auf einem guten Weg.
Dass wir Heil haben, heißt, dass wir in Gottes Augen perfekt sind. Und dieses Heil, diese Stellung vor Gott, die können wir nicht bewirken. Die können wir nicht selber machen. Und da ist Paulus an mehreren Stellen, zum Beispiel Römer 3 und Galater 3, sehr deutlich. Insofern ist bewirkt euer Heil eine etwas unglückliche Übersetzung. Jesus allein bewirkt unser Heil. Jesus allein kann bewirken, dass du in Gottes Augen perfekt bist, ohne Fehler bist. Gott selbst ist Mensch geworden und ans Kreuz gegangen, auferstanden und hat in dieser einzigartigen Geschichte, wo wir letzte Woche nur den Anfang von gefeiert haben, all meine Fehler verschwinden lassen, alle Sünde vertilgt. Und dieses Geschenk von Gott, perfekt zu sein, hat Jesus uns gemacht. Und Paulus richtet sich in diesem Text an alle, die dieses Geschenk für sich in Anspruch genommen haben. Wenn du diese Gnade Gottes noch nicht eröffnet hast, noch nicht aufgemacht hast für dich, dann kannst du mir trotzdem sehr gerne weiter zuhören, aber ich möchte dich ermutigen, dieses Geschenk Gottes zu öffnen. Jesus steht vor dir und reicht es dir. Seine Gnade, seine Liebe. Trau dich, das Papier aufzuziehen und es in Händen zu nehmen. Katergasiste ist das griechische Wort, das Paulus benutzt, was mit bewirkt übersetzt wird. Es lässt sich ebenso als herausarbeiten übersetzen. Arbeitet euer Heil mit Furcht und Zittern aus. Kannst du eine Folie weiter machen? Furcht und Zittern meint hier nicht Ängstlichkeit, sondern Respekt, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Arbeitet euer Heil mit Furcht und Zittern aus. Und eine im Englischen übliche Übersetzung an der Stelle ist Work out your salvation. Im Sinne von finde heraus, was deine Erlösung für dein Leben bedeutet. Die Perfektion, die wir haben vor Gott, die soll auch in der Welt sichtbar werden. Wo sollte das Heil, das Gott dir geschenkt hat, Bedeutung erlangen, einen praktischen Unterschied machen? Also, nächste Folie bitte. Erster Vorsatz fürs neue Jahr. Finde heraus, was deine Erlösung für dein Leben bedeutet, praktisch. Nicht, weil wir irgendwie moralisch, ethisch bessere Menschen sind, sondern weil Gott mit uns ist, weil Gott unter uns wirkt, weil Gott in uns bewirkt, dass wir seine gute Absicht teilen und dass wir sie bewirken. Die nächste Folie. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Der zweite Rat, den Paulus ausspricht. Tut alles. Natürlich nicht einfach alles, sondern alles, was Paulus ihnen in dem Brief bisher nahegelegt hat, zu tun. Und das sind neben der Aufforderung herauszufinden, was deine Erlösung für dich bedeutet, also das Heil auszuarbeiten, die Aufforderung am Anfang des Kapitels, Habt dieselbe Liebe, dieselbe Gesinnung, die auch Jesus hatte. Einer soll den anderen in Demut höher achten als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder sehe auf das des anderen. Also ganz einfache Anweisungen, die sich gut zusammenfassen lassen in dem Gebot, Gott und die Menschen zu lieben. Tut das alles. Aber Paulus gibt nicht nur einfach eine allgemeine Anweisung, das zu tun, sondern sagt vor allem, wie das geschehen soll und wie das gelingen kann. Tut alles. Stühle für den Weihnachtsgottesdienst schleppen, in der Gemeinde putzen, zu unausstehlichen Kollegen freundlich sein, Ungerechtigkeit ertragen, auf sein Recht verzichten, ohne Murren und Zweifel. Murren, das ist eins von den Wörtern in der Bibel, die nicht nur für sich selber stehen, sondern die auf eine Geschichte anspielen oder auf mehrere Geschichten. Geschichten, in denen dieses Wort so prägend und so eindeutig verwendet wird, dass sie immer wieder mitklingen, wenn sie in der Bibel aufgegriffen wird. Und das Murren ist ein Motiv aus dem 2. und 4. Buch Mose. Das Volk Israel, es murrt auf dem Weg durch die Wüste, es murrt auf dem Weg aus der Sklaverei in das verheißene Land. Und es hatte unbestreitbar auch Grund zu dieser Klage, zum Murren, wenn Gott nicht bei ihnen gewesen wäre. Sie murrten, weil es kein Wasser gab in der Wüste, weil es kein Essen gab und der Weg anstrengend war. Und sie hatten absolut recht. Es gab kein Wasser in der Wüste, aber es gab einen Gott, der aus Felsen Wasser fließen ließ. Und es gab auch kein Essen in der Wüste, aber einen Gott, der vom Himmel Manna und Wachteln schickte. Und der Weg war steinig und war lang und heiß und schwer und gefährlich. Aber am Anfang des Weges lag die Sklaverei, die Gefangenschaft, die Knechtschaft und am Ende des Weges das verheißene Land, die Freiheit, ein fruchtbares, gutes, eigenes Land. Ein Weg, der sich lohnt. Ohne zu murren heißt zu handeln und dabei Gott zu vertrauen. Gott zu vertrauen, dass er Wasser in der Wüste fließen lassen wird, dass er versorgen wird und dass der Weg, den Gott uns führt, sich lohnt. Das alles, damit wir leuchten in der Welt, damit wir tadellos und lauter sind, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Auch die Bezeichnung verdrehtes und verkehrtes Geschlecht ist ein Zitat aus Mose. Und dabei geht es nicht zuerst um ethisches Fehlverhalten, also dass sie falsche Dinge getan haben, das auch, aber nicht zuerst, sondern zuerst darum, dass sie Gott nicht vertraut haben. Dass sie Gott nicht vertraut haben, dass er in Liebe und Stärke für sie einstehen wird. Wenn wir ohne zu murren handeln, dann, schreibt Paulus, scheinen wir als tadellose, lautere, als unbescholtene Kinder Gottes in einer Welt, in der Menschen Gott nicht Liebe und Stärke zutrauen. Und das heißt, dass diese Perfektion, die wir in Gottes Augen haben, dass dieses Heil, was wir haben durch Jesus, für Menschen sichtbar wird. Dass es Menschen als Licht leuchtet, dass es Menschen wärmt. Dass die Liebe, die Gott in uns gelegt hat, Menschen erreichen soll und als Lichter am Himmel strahlt. Und da ist jeder von uns gefragt. Es geht nicht um Jesus, der uns als Licht leuchtet, sondern es geht um dich, der du als Licht leuchten sollst. Um jeden Einzelnen von uns. Und wir leuchten unterschiedlich. Unterschiedlich hell und in unterschiedlichen Farben. Und manche Menschen brauchen vielleicht ein ganz besonderes Licht, um erreicht zu werden, um beleuchtet zu werden. so wie auch verschiedene Situationen verschiedenes Licht brauchen. Um den Punkt ein bisschen zu verdeutlichen, haben wir das Licht auf der Bühne noch nicht aufgebaut. Und auch jetzt ist es hell irgendwie, aber es ist nicht das richtige Licht. Und obwohl Licht da ist, es ist nicht das, was gebraucht wird. Und so ist auch in Gottes Reich, auch hier sicherlich da. Aber es könnte schmerzhaft fehlen, wenn gerade du dein Licht nicht hell leuchten lässt. Und Paulus sagt uns, wie wir das Licht leuchten lassen können, nämlich indem wir festhalten am Wort des Lebens, indem wir festhalten an Jesus. Das klingt heute vor allem nach einem innigen Verbundensein, nach einem inneren Ausstrecken nach Jesus, und das ist auch gut. Aber zu Paulus Zeit hieß das noch mehr. Da konnte das Festhalten und das Bekennen zu Jesus auch die Hinrichtung bedeuten. Festhalten heißt, Jesus höher zu schätzen als Leben und Tod. Einmal die nächste Folie bitte. Also die ersten beiden Vorsätze fürs neue Jahr. Finde heraus, was Erlösung für dein Leben bedeuten könnte, und tu es. Tu es im Vertrauen auf Gott, der Wasser in der Wüste fließen lässt, denn die Welt brauchst, dass gerade du in ihr scheinst. Und das, indem du an Jesus festhältst. Die nächste Folie. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso, aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Das Trankopfer, das war sowohl bei den Römern als auch bei den Juden ein verbreitetes Ritual, in dem ein Getränk, meistens Wein, genommen wurde und auf den Boden gegossen wurde. Komplett ausgegossen, bis das Glas leer war. Und dann war es weg. Zur Ehre Gottes das Getränk auf den Boden gießen. Und Paulus sagt, wenn das mit mir passiert, dann freue ich mich, wenn damit das Opfer und der Dienst eures Glaubens gestärkt wird. Und auch unter Opfer und Dienst des Glaubens kann man sich jetzt viele verschiedene Dinge vorstellen, aber wenn man ein bisschen guckt, wo Paulus die Worte sonst noch benutzt, dann kann man mit recht großer Sicherheit sagen, dass Paulus mit Opfer des Glaubens, griechisch Thysia, nicht meint, dass wir irgendwelche Gegenstände zu Gott bringen und sie ihm schenken oder Tiere schlachten, sondern das Opfer des Glaubens vollzieht sich im Alltag. Römer 12,1 zum Beispiel. Es vollzieht sich darin, dass wir uns finanziell und tatkräftig im Reich Gottes einbringen, dass wir uns engagieren, Mitarbeit und Spenden. Das ist das Opfer des Glaubens. Der Dienst des Glaubens hingegen, von dem Paulus spricht, geht nicht wie meistens, wenn wir im Neuen Testament von Dienst lesen, auf Diakonia zurück, also da, wo Menschen anderen Menschen dienen, wo auch das Wort Diakonie herkommt, sondern es geht darum, dass Menschen Gott dienen. Es geht um Liturgia, den Tempeldienst. Und der Tempeldienst ist im Kern, Gott anzubeten, Gott zu verehren, Gott Lieder zu singen, Gott zu preisen. Lobpreis und Anbetung. Paulus sagt, er würde sich sogar darüber freuen, dass er stirbt, denn nichts anderes heißt es, wenn er als Trankopfer ausgegossen wird, wenn dadurch Menschen anfangen, sich für das Reich Gottes zu engagieren und wenn Menschen anfangen, Gott anzubeten. Nicht, weil er irgendwie Todessehnsucht hat, sondern weil es so wertvoll ist, weil es Grund zur Freude ist, wenn Menschen im Reich Gottes mitarbeiten und wenn Menschen Gott anbeten. Freut euch. Freut euch, dass der dritte Imperativ, den Paulus hier benutzt, der dritte Befehl oder Ratschlag oder die dritte Ermahnung. Und ab diesem Punkt sagt er es noch fünfmal mehr in dem ganzen Brief. Es ist ein wichtiges Thema für ihn. Freut euch. Und dieses Freut euch heißt, den Fokus auf das zu legen, was funktioniert. Nicht auf das zu schauen, was misslingt, sondern auf das zu schauen, was gut ist, was wertvoll ist, was funktioniert. In der Gemeinde, aber auch in der Familie oder in der Freizeit. Diese Aufforderung, freut euch, heißt, dass ich mich freue, wenn ich Manuel im Tischtennis schlage, auch wenn das vielleicht nur in einem von 10 Sätzen passiert. Oder es heißt, mich darüber zu freuen, dass sich gut 10 Leute regelmäßig im Lobpreisteam, also in Musik und Technik, engagieren und sich da einbringen, obwohl wir auch gut ein paar Leute mehr gebrauchen könnten. Das gilt natürlich für viele Bereiche in der Gemeinde. Oder es heißt, mich über die großartigen Menschen in meiner Familie zu freuen und nicht über die ärgerlichen kleinen Macken in Streit zu geraten. Auf das Gute zu sehen. Also, die Vorsätze fürs neue Jahr. Finde heraus, was Erlösung für dein Leben bedeuten könnte. Tu es im Vertrauen auf Gott und freu dich über das, was gelingt. Schau auf das Gute. Gott hat uns reich gesegnet. Und den letzten Satz, den Paulus schreibt, hier ist: ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Diese Freude soll geteilt werden in der Gemeinde, in der Gemeinschaft.